Am 5. Mai ist Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Rund um diesen Tag gibt es auch in Erfurt Veranstaltungen und der Aktionstag, der findet dieses Jahr am 10. Mai statt. Und darüber spreche ich jetzt mit Mario Teschke vom Café B, einem Kontakt-, Informations- und Unterstützungszentrum zum selbstbestimmten Leben für Menschen mit Behinderungen in der Johannesstraße. Das habe ich mir zumindest so schon mal bei euch abgeschrieben. Hallo Mario.
Hallo Marie, danke für die Einladung.
Du arbeitest im Café B, das heißt, du hast tagtäglich mit Menschen zu tun, entweder selbst mit Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung oder auch mit Menschen, die mit solchen Menschen zu tun haben. Ihr beratet auch. Was sind denn so irgendwie Punkte, wo du manchmal da sitzt, irgendwer kommt zu dir, erzählt dir was und du denkst dir, das kann doch einfach nicht wahr sein. Wieso ist das immer noch ein Problem? Ihr kämpft schon seit Jahren oder seit Jahren in diesem Thema. Was ist so was dir jetzt spontan einfällt?
Ja, spontan, was sicherlich unter die Top 3 oder Top 5 gehört, ist schon mal die Beantragung von Leistungen. Mhm. Das heißt, der Umgang, die Kommunikation mit Behörden, das Verständnis zu Verwaltungs- und Beantragungswegen, das ist ein Punkt. Aber auch die Informationsquellen, wo bekomme ich Informationen her, was meine Alternativen oder was mein Wunsch- und Wahlrecht betrifft, ja, also die Option aufzuzeigen, zwischen welchen Möglichkeiten man denn wählen kann, welche Rechte stehen mir zu, die auch wahrnehmen zu können und die auch selbstbestimmt vertreten zu können. Wir vertreten da eigentlich den Ansatz des Empowerments, das heißt also, wir wollen Menschen begleiten und sie dazu selbst befähigen und selbst ermächtigen, sich gut vertreten zu können. Und da merken wir, dass es am Anfang sicherlich immer einer recht nahen oder intensiveren Begleitung nötig ist. Und dann kommt es immer ganz stark in der Zusammenarbeit auch auf die Akteure selber an, wie sie sich auf den Weg machen können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wir beginnen meistens in Gespräche zu treten und dann ergibt sich ein Austausch, in dem die Ratsuchenden selber festlegen, an welchen Punkten sie Unterstützung brauchen und wo sie dazulernen und wo sie vielleicht an bestimmten Punkten dann keine Begleitung oder Vertretung mehr benötigen, weil sie in einem Entwicklungsprozess schon sehr weit stärker fortgeschritten sind, ein Wissen zu haben und das auch selbstbestimmt gegenüber anderen Parteien, Mitspielern vertreten und auch sich dafür einsetzen zu können.
Du hast schon gesagt, es geht auch darum, erstmal zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich noch, welche Alternativen habe ich noch. Den ersten Schritt haben die Leute ja schon gemacht, wenn sie zu euch quasi kommen. Ne? Würdest du sagen, gibt es viele Menschen, die vorher lange, lange gar nicht wussten, wo sie sich überhaupt die Informationen holen können? Oder ist das Café B oder ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Stellen, wo es Informationen gibt, schon so weit bekannt bei den bestimmten Gruppen an Menschen?
Da ist man sicherlich in den letzten gerade 1-2 Jahren auf einen sehr viel besseren Weg gekommen. Es gibt ja beispielsweise Vereine, Organisationen, die so arbeiten wie wir und die eine kostenlose Grundsatzberatung erstmal anbieten. Zum anderen gibt es seit Anfang 2018 die sogenannte ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das ist ein Bundesprojekt, bei dem bundesweit, glaube ich, knapp 60 Millionen Euro dafür ausgegeben werden, dass neue unabhängige Beratungsstellen in allen Bundesländern entstanden sind. Ergänzend unabhängige Teilhabeberatung, EUTB, bedeutet an der Stelle, dass dort Beratungsstellen geschaffen worden, die nicht an Träger geknüpft sind, die eigene Angebote haben, sondern die dafür da sein sollen, dass sich Menschen, die entweder von Behinderung bedroht oder eine Behinderung haben, zu allen Themen rechtlich, finanziell, die komplette Bandbreite, die abgebildet werden kann, zu Pflege, Sozial- und Rechtsberatung kostenfrei in diesen Beratungsstellen angeboten wird. Und das fußt darauf, dass dort eben nicht Dienstleistungsangebote verkauft werden sollen, sondern es konnten sich für diese Beratungsstellen Träger bewerben, die keine eigenen Angebote haben und sozusagen eine objektive Beratung, das zum einen. Und zweitens auch eine Beratung auf Augenhöhe. Da wurde die sogenannte Peer-Counseling-Ebene eingezogen. Das heißt, diese Beratungsstellen sollen auch vorrangig mit Beratenden bestückt sein, die auch selber Betroffene sind oder eine Teilhabeeinschränkung haben, sodass hier eine Beratung von Menschen stattfinden kann, die eigene Erfahrungen gemacht haben und Das bedeutet eine Erfahrung auf Augenhöhe, die auf eine sehr viel stärkere Akzeptanz trifft als in bisher bestehenden Angeboten. Und das ist zum Beispiel ein Element. Man kann sich hier im Internet auf www.teilhabeberatung.de die nächste Beratungsstelle für seine Wohnadresse raussuchen, die für Erfurt wäre. Im Café B wird vom Zukunftssozialraum abgebildet. Wir als VSBI betreiben ebenfalls für die ländlichen Thüringer Regionen zwei Beratungsstellen, eine in Nordhausen für Nordthüringen, eine in Gera für Südthüringen, wo eben Menschen, die nicht an größere urbane Städte angeschlossen sind, auch die Möglichkeit haben, sich hier kostenfrei beraten zu lassen. Das heißt, es gibt hier im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes auch mehr geschaffene Möglichkeiten, sich zu informieren und seine Problemlagen zu schildern und hier auch Rat zu bekommen, wie man diese Themen angehen kann und gegebenenfalls lösen kann. Auch diese Berater begleiten mit auf Ämterwegen bzw. helfen mit, Briefe, Beschwerden aufzusetzen, je nachdem, welcher Beratungsinhalt hier führend ist.
Das eine ist, die Menschen irgendwie zu erreichen, die selber Beratung für sich brauchen oder für nahe Angehörige. Das andere, warum es, denke ich, auch diesen Europäischen Protesttag gibt, ist irgendwie eine Verbindung zu der restlichen Gesellschaft herzustellen. Also in der Öffentlichkeit diese Themen irgendwie zu Gehör zu bringen. Und ihr tragt es tatsächlich am 10. Mai auf die Straße bzw. auf die Wiese. Bei eurem Aktionstag, über den wir jetzt gleich reden wollen, habe ich gelesen, dass ihr euch gezielt an Kinder und Jugendliche bzw. an Menschen richtet, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, weil es eben wichtig ist, dass von klein an irgendwie ein gemeinsames Leben von ganz unterschiedlichen Menschen gefördert wird und quasi von vornherein Diskriminierung oder Andersartigkeitsempfinden ausgeschlossen werden. Warum ist das denn so wichtig, dass es irgendwie schon bei Kindern losgeht?
Ja, wir glauben, dass es wichtig ist, im frühen Alter Möglichkeiten, gemeinsame Aktionen, gemeinsame Veranstaltungen aufzustellen, die zum Hintergrund haben, dass junge Menschen zusammenkommen, völlig unabhängig von Alter, ethnischen Hintergrund, Geschlecht, Behinderung oder einer Religion, dass gemeinsam in Austausch getreten werden kann. Das funktioniert am besten über Spiele zum Beispiel, um innerhalb dieser Spiele einfach miteinander in Austausch zu treten, zu sehen, dass wir alle gleich sind und trotz, dass der eine Stärken und der andere Schwächen mitbringt, dass man es gut schafft, in einer Gruppe diese Unterschiedlichkeiten zu kompensieren, indem man sich zum Beispiel gegenseitig hilft. Das heißt, Respekt, Toleranz und eine Empathie im gegenseitigen Umgang ist das Ziel unseres Aktionstages an der Stelle und bildet, glaube ich, einen guten Hintergrund, um für die Kinder erfahrbar zu machen, dass es trotz Unterschiedlichkeiten wichtig ist, gemeinsam Dinge zu tun, um ein Ziel zu erreichen.
Genau das können Sie, glaube ich, auch an diesem Aktionstag am 10. Mai tun. Ihr ladet ein ab 13 Uhr zur Lutherkirche in der Magdeburger Allee und wahrscheinlich die Wiese davor. Wie seid ihr denn auf diesen Ort gestoßen oder warum macht es den so attraktiv?
Die Kooperation mit der Lutherkirche entstand durch ein bestehendes Netzwerk insgesamt in der Magdeburger Allee, weil es hier auch einen Zusammenschluss verschiedener Vereine gibt, die sich für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Problemlagen einsetzen. Die Lutherkirche und die Gemeinde, die dort existiert, ist eine gute Schnittstelle, die ganz verschiedene Themen zusammenbringt. Die Lutherkirche hat mit ihrer Gemeinde immer ein sehr buntes und breites Programm, ein kulturelles. Und wir fanden dieses Jahr für unseren thematischen Aktionstag das Gelände um die Lutherkirche ganz passend, um dort unser Aktionsrätselspiel aufzusetzen. Und sind dort auf sehr offene Ohren gestoßen und fand unser Konzept auch ganz interessant. Und das ist dieses Jahr auch als barrierefreie Fläche ein guter Ausgangsort, um die Zielgruppe zusammenzubringen an der Stelle.
Du hast schon gesagt, ein Rätselspiel. Es soll einen Escape Room geben. Ich war noch nie in einem drin, aber ich habe mir sagen lassen, dass das quasi Räume sind, in denen gemeinschaftlich Rätsel gelöst werden müssen, um am Ende rauszukommen, irgendwie so. Aber schon mit vier Wänden. Ihr macht das draußen?
Ganz genau, das ist richtig. Wir haben einen Kooperationspartner in Ungarn. Das ist ein Erlebnispädagogikverein, der sich Spitzko nennt. Das kann man vielleicht frei übersetzen mit etwas speziell sein. Und das weist auch so ein bisschen auf die Zielgruppe, mit der die Kollegen in Ungarn arbeiten. Und unsere Kollegen aus Ungarn haben ein Escape Room Spiel entwickelt, wo es darum geht, basierend auf den 5 Sinneswahrnehmungen des Menschen, Hören, Sehen, Fühlen, Tasten, Geschmacks- und Geruchssinn, Aufgaben zu lösen, um, wie du schon richtig sagst, den Raum wieder verlassen zu können. Mhm. Wir fanden die Idee ganz gut und haben das sozusagen adaptiert oder dürfen das adaptieren und versuchen, dieses Spiel draußen durchzuführen. Und das bedeutet in dem Sinne, dass es insgesamt 6 Stationen gibt, auf denen Animatoren, die Behinderung haben, diese Animatoren stehen auf den einzelnen Spielstationen und es werden spezielle Aufgaben gestellt, die eben gelöst werden müssen, um zur nächsten Station zu kommen. Ja. Das Spielkonzept schärft sozusagen das Bewusstsein für diese genannten 5 menschlichen Sinneswahrnehmungen und ermöglicht es gleichzeitig auch, Erfahrungen mit Sinneseinschränkungen zu machen. Das heißt, die Teilnehmergruppen sollen sich aus Spieler und Spielerinnen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammensetzen. Und bei jeder Spielstation geht es eben um die Sensibilisierung zu einer speziellen Sinneseigenschaft. Und die Aufgaben, die gelöst werden müssen, beziehen sich auf die Wahrnehmungssinne, Hören, Sehen, Tasten, Geruch und Geschmackssinn. Und die Aufgaben können eben nur in Teamarbeit gelöst werden. Wobei eben alle beteiligten Spieler und Spielerinnen ohne Einschränkung den Mitspielern mit Einschränkungen helfen müssen, um diese Aufgaben zu lösen. In dieser Zusammenarbeit geht es eben um diese genannten Sozialkompetenzen wie Teamgeist, Empathie und Respekt. Natürlich dürfen da auch nicht nur Kinder mitspielen. Alle sind eingeladen und auch die Erwachsenen dürfen mal reinschnuppern. Beispielsweise geht es an einer Station darum, dass wir mal auf unseren Sehsinn verzichten und zum Beispiel den Sehsinn durch Tasten ersetzen, das in eine Spielform umlegen, um eine Aufgabe zu lösen und so ein Stück weit die Sensibilisierung für die Beeinträchtigung, wenn einem die Sehfunktion fehlt, erfahrbar zu machen. Und die weiteren Stationen haben dann auch mit den anderen Sinnen zu tun. Da kann mal Musik in der Luft liegen, da können Töne mit Farben erfahren werden. An der weiteren Station geht es um geschmackliche und geruchliche Erfahrungen. Dadurch, dass die Grundidee aus Ungarn kommt, ist das Spiel für den Aktionstag so ein bisschen der Kern. Und wir gestalten den Tag des Weiteren als kostenfreien Familientag mit gesunder und sportlicher Verpflegung. Wir werden Kreativ- und Bastelangebote für Kinder und Jugendliche da haben. Wir werden die Erste Hilfe zum Beispiel wieder in Kooperation mit den Johannitern abbilden können, wobei halt Fragen rund ums Thema Erste Hilfe gestellt werden können. Man kann sich mal einen Krankenwagen anschauen. Und wir werden das Thema Ungarn auch in einer speziellen Verpflegungsvariante noch ein bisschen kulinarisch und kulturübergreifend nochmal mit aufarbeiten. Mhm. Und ja, richten uns da gerne an alle Grundschulen, an alle Förderschulen in und um Erfurt. Wir haben die Konzeption jetzt fertig, die Werbung auch, werden in den nächsten Tagen auf die verschiedenen Träger zugehen und einladen. Das Ganze findet im Kern am 10. Mai nachmittags statt, wie du schon richtig sagst. Und wir erweitern dann diesen Aktionstag in den Abend hinein. Zusammen mit der Lutherkirche weiten wir das Programm nochmal aus auf eine Podiumsdiskussion mit einem Konzert in der Lutherkirche dann.
Du hast es schon gesagt, am Abend wird es noch mal ein bisschen konkret thematisch. Es geht um die persönliche Assistenz. Ich muss sagen, ich weiß mittlerweile, was das bedeutet, aber vielleicht nicht alle, die zuhören. Kannst du noch mal kurz das Konzept erklären? Was ist das und für wen ist das und wer kann persönliche Assistentin, Assistent überhaupt werden?
Ja, also Assistenz heißt ja ganz grundsätzlich jemandem beistehen oder jemandem helfen, ja. Beziehungsweise ist ein Assistent jemand, der einem anderen beisteht oder Handlungen kompensatorisch für jemanden übernehmen kann. Bei der persönlichen Assistenz geht es darum, dass der Assistenznehmer, derjenige, der die Unterstützung erhält, frei wählen kann, wer diese Person ist und wann er diese Person benötigt und leitet den Assistenten an, welche Handlung er zu übernehmen hat. Das heißt, der Assistent steht unter dem direkten Arbeitsauftrag des Assistenznehmers und unterstützt diesen Menschen, seine persönlichen Teilhabeziele zu erreichen.
Das heißt, manchmal ist der Assistent, die Assistentin nur bei bestimmten Aktionen dabei? Gibt es aber auch welche, die quasi den ganzen Tag bei der Person dabei sind?
Genau, das kann sich auf verschiedenste Bereiche beziehen. Man kann hier zum Beispiel von Arbeitsassistenz sprechen. Das ist dann, wenn das im Kontext einer Arbeitstätigkeit benötigt wird. Das heißt, hier sind die Assistenten dafür da, spezifische Arbeitsaufträge mit auszuführen, die im Rahmen einer Arbeitnehmerschaft zu erbringen sind. Dazu kann man vielleicht unterscheiden, dass man dann Assistenten auch im Freizeitbereich nutzt. Das kann auf der Begleitung von Wegen stattfinden. Das kann zum alltäglichen und nicht alltäglichen Einkauf stattfinden. Das kann aber auch eine Begleitung zum Spaziergang sein. Das kann im Sozialen auch der Bereich sein, einfach sich zu unterhalten, Gespräche zu führen, aber auch die Tagesstrukturierung zu unterstützen, die Alltagskompetenz aufrechtzuerhalten, das heißt im Haushalt zurechtzukommen, jemanden zu unterstützen, der gerne für sich selber kocht, aber eingeschränkt ist, dort halt die planerische Sache vorzubereiten, zum Einkauf zu begleiten, ein Mittagessen mit zuzubereiten, dann zu helfen, abzuwaschen und sozusagen unterstützt, wäre die Tätigkeit eine ganz klare alltägliche Situation.
Du hast schon gesagt, dass quasi die Assistenznehmerin klare Auftraggeberin ist für den Assistenten zum Beispiel. Ich stelle es mir schwierig vor, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich wäre Assistentin und würde gerne jemandem helfen bei den Dingen, bei denen er oder sie eben Hilfe braucht, dass ich denke dann, ach komm, hier helfe ich dir, das ist doch viel zu schwer für dich. Also quasi der Aspekt der Bevormundung, dass man den irgendwie rauskriegt und wirklich auf Augenhöhe, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zusammen quasi die Dinge bewältigt. Du hast ja wahrscheinlich in deiner Beratung auch oft Leute sitzen, die schon persönliche Assistenzen haben. Wie ist denn da so die Erfahrung? Läuft es gut oder ist das doch oft ein schwieriger Punkt?
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist, dass sich hier der Assistenznehmer und der Assistenzgeber einfach gut miteinander verstehen, dass die Chemie stimmt, weil es ganz unterschiedliche Menschen gibt, ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, Rhythmen und Ansichten, sodass es in erster Linie wichtig ist, dass der Assistent auf einer Wellenlänge ist für die Person, die er unterstützt. Das heißt, Aufmerksamkeit spielt hier eine Rolle, sich aber auch zurücknehmen können spielt eine große Rolle, weil es eben nicht wichtig ist, dass Dinge so getan werden, wie der Assistent es für richtig hält, sondern so, wie es der Mensch, der den Unterstützungsbedarf hat, für richtig hält. Und dann sollte der Assistent an dieser Stelle nicht an jedem Punkt diskutieren, sondern diese klare Rollenverteilung für sich auch gesetzt wissen. Und da sind unterschiedliche Fähigkeiten, gerade wenn jemand auf einer Arbeitsstelle begleitet wird oder im Freizeitbereich, dass hier Interessenlagen ähnlich sind. Dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, dafür gibt es im Grunde noch keinen Ausbildungsberuf. Das ist keine systematisierte Ausbildung, sodass man hier einen gleichen Qualitätsstandard irgendwie ansetzen kann. Das gibt es noch nicht. Darüber müsste man sprechen, auch was Finanzierung oder Stundenlöhne für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, betrifft, weil zum Beispiel über Beantragung von persönlichen Budgets Gelder für solche Assistenzleistungen beantragt werden können. Und so ist es heute der Stand, dass eigentlich mit jedem kommunalen Sozialamt einzeln und ganz unterschiedliche Stundensätze für Assistenten von Antragstellern verhandelt werden müssen. Das führt weiter bis zu Menschen, die 24/7 Betreuung brauchen, wo Assistenten quasi Tag und Nacht oder über längere Zeit am Stück mit einer Person zusammenarbeiten. Da stellt sich dann die Frage nach Ruhezeitenregelungen beziehungsweise nach On-Off-Zeiten. Wie werden Zeiten finanziert, in denen der Assistent tatsächlich tätig ist? Oder dann gibt es sicherlich auch mal Zeiten, wo er nicht direkt mit Handlungen gebraucht wird, wie die dann zu finanzieren sind. Hier wären einheitliche Regelungen stark vonnöten, die aber auch noch nicht da sind. Da sind wir auch auf einem Weg, das noch erstmal als Thema zu highlighten und weiterführend auch Vereinbarungen zu treffen, die eben nicht von Bundesland zu Bundesland variieren.
Wird das dann an dem Abend zu der Diskussion auch Thema sein, beziehungsweise was wollt ihr da besprechen und was habt ihr für Leute eingeladen?
Das und noch mehrere Punkte werden in der Gesprächsrunde am Abend sicherlich Thema werden. Es werden Betroffene, die schon länger im Assistenzmodell leben, sicherlich mit ihren Assistenten aus ihren Erfahrungen berichten. Sicherlich wird es auch darum gehen, was Problemfelder da darstellen noch heutzutage, beziehungsweise was vielleicht schon gut funktioniert. In der Situation, möchte ich nochmal sagen, müssen aber nicht nur die Assistentenkompetenzen mitbringen, sondern natürlich auch die Menschen mit Einschränkungen, die solche Assistenten anstellen. Denn da kommen verschiedene Kompetenzen zusammen, die entweder erlernt werden sollten oder die grundlegend vom Verständnis her da sein sollen.
Denn was ist das zum Beispiel?
Zum Beispiel eine Person mit Hilfebedarf sollte ihre zuständige Assistenzperson eben selber aussuchen. Das heißt, eine Art Personalkompetenz wird sich zwangsläufig herausstellen, weil die Leute probieren sich gegenseitig aus. Wir im Café B bieten an, dass wir aus der Zielgruppe der Studenten, die noch, ich sag mal, im Rahmen des Studiums flexiblere Freizeitmöglichkeiten haben, dass wir aus dieser Zielgruppe gern Leute akquirieren, die sich für diese Tätigkeit interessieren, die dann eben stundenweise Menschen unterstützen können. Wir vermitteln solche Beschäftigungsverhältnisse, nenne ich es jetzt mal. Die Person mit Hilfebedarf wird diese Assistenten immer selbstständig anleiten müssen. Hier ist also eine Anleitungskompetenz, die sich herausbilden wird, weil es nicht selbstverständlich ist, dass jeder aus sich heraus anderen Leuten gut und einfach erklären kann, was man denn braucht.
Und ja, und erstmal wahrscheinlich auch zu erkennen, wo brauche ich vielleicht Hilfe.
Ganz genau.
Vor allem, wenn man die Jahre vorher immer alleine irgendwie zurechtgekommen ist.
Ganz genau, richtig. Des Weiteren, drittens, müssen Assistenzeinsätze geplant werden, weil es oftmals nicht nur mit einem Assistenten getan ist, sondern wie in unserem Beispiel mit Arbeitsassistenz und Freizeitassistenzen plus Ausfallzeiten mit Krankheiten sind die Betroffenen schon angehalten, eigentlich ganze Assistenzteams um sich herum zu managen. Das ist auch ein Bereich, den wir anleiten und unterstützen im Rahmen unserer Fachleistung im Café B. Das heißt, eine Organisationskompetenz bildet sich dort heraus bei der Person, die Hilfe bekommt, da es nicht trivial ist, mit Krankheitsausfällen oder zu spät kommen, gut umgehen zu können. So kann es schon sein, dass hohe Fluktuationen bei den Personen, die Assistenten sind, bei einer Person mit Hilfebedarf entstehen und auch plötzliche Löcher oder wegfallende Assistenten müssen dann, um einen normalen Lebensalltag aufrechtzuerhalten, recht schnell wieder ausgeglichen und Ersatz gesucht werden, wenn mal jemand ausfällt. Und als letztes natürlich auch noch die Bezahlung. Das heißt, die Person mit Hilfebedarf wird sozusagen zum Arbeitgeber. Und je nach der finanziellen Verfügbarkeit schließt er einzelne Arbeitsverträge im Rahmen von stundenweise, Minijobs oder auch im größeren Umfang gelagerte Stellen, schließt er Arbeitsverträge mit einzelnen Personen ab und wird sozusagen zum Arbeitgeber. Das hat dann wieder was damit zu tun, dass ich auch mich mit einer Lohnsteuerabrechnung oder mit einem Finanzbüro auseinandersetzen muss, um, kann es fast sagen, eine kleine Firma, die ich dann laufen habe mit Angestellten, auch am Laufen zu halten.
Persönliche Assistenz ist also ein sehr komplexes Unterfangen. Mir raucht jetzt schon ein bisschen der Kopf. Ich glaube, an dem Abend des 10. Mai wird darüber viel gesprochen und da können Interessierte viel erfahren. Du hast mir noch nicht verraten, wer noch auf dem Podium sitzt. Also ihr habt quasi Betroffene in Anführungszeichen, Menschen aus dem täglichen Erfahrungsbereich da. Habt ihr irgendwie noch Kommunalpolitik oder irgendwie solche Leute? Oder ich wüsste gar nicht, wer da noch was zu sagen hat in dem Bereich.
An der Stelle möchte ich noch nicht zu viel verraten, weil wir noch in Anfragen sind dazu. Entweder wird es sich als Podiumsdiskussion gestalten oder es wird sozusagen einen freien Austausch oder einen Input mit Betroffenen und Assistenten geben. Und das heißt, wir laden speziell am Abend ab 18 Uhr nochmal Menschen ein, die sich entweder für das Thema interessieren, selber als Assistent tätig zu werden, oder auch natürlich Menschen, die einfach Fragen zu diesem Thema haben. Da kann ich gerne auch noch mal darauf hinweisen, dass wir im Café B immer jeden ersten Freitag im Monat einen Assistenzstammtisch veranstalten, wo sich Assistenznehmer und Assistenzgeber treffen. Das ist eine ganz lockere und offene Runde, wo gerade Leute eingeladen sind, die noch einfach Wissenszuwachs zu dem Thema benötigen, sich einfach grundlegend austauschen möchten oder Fragen dazu haben. Da ist jeder gern zum ersten Freitag eines Monats ab 16 Uhr im Café B herzlich zu eingeladen.
Oder eben zu diesem konkreten Sondertag, Sonderveranstaltung am 10. Mai in der Lutherkirche. Und du hast noch gesagt, danach gibt es ein Konzert. Was für Musik gibt es denn?
Wir haben hier bandorientierte Musik und die Zusage vom Berliner Duo Clan. Das sind zwei Singer-Songwriter mit deutschsprachiger Ausrichtung, die so einen ganz feinen Witz in ihren Texten haben. Und was uns an dem Duo eigentlich gefallen hat, ist, dass in den Texten sich so als Tenor durchzieht, dass es immer auch darum geht, kleinere oder größere Dinge im Leben anders oder besser zu machen. Und weil sich das so ein bisschen in der musikalischen Ausrichtung da wiederfindet, passt das ganz gut zum Rahmenthema des Protesttages. Und gerade das Duo Clan zeigt sich eben damit als Band, dass es sich auch zutraut, Haltung zu unbequemen Themen zu zeigen und einfach ein paar Schritte weiter zu gehen als den einfachen Weg geradeaus. Und das als Bild spiegelt eigentlich auch so ein bisschen den Hintergrund unserer ganzen Arbeit wider. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf dieses Duo aus Berlin.
Und wer Lust hat, das quasi live zu erleben, kann das tun. Am 10. Mai ab 13 Uhr geht es mit dem Aktionstag los an der Lutherkirche. Wir haben gesprochen schon über dieses Rätselspiel des Escape Rooms unter freiem Himmel. Es gibt Informationsangebote, auch drumherum, Essen und Trinken, alles da. Dann die Diskussion zur persönlichen Assistenz und Musik. Also ein vollgepackter Tag. Mario, ich wünsche euch gutes Wetter, viele interessierte Besucherinnen und Besucher und ja, vielleicht springen dann da auch noch ein paar Assistentinnen und Assistenten raus. Oder weiß ich nicht, andere Leute, die sich engagieren wollen und vielleicht bei euch mithelfen wollen.
Das hoffen wir auch sehr. Wir freuen uns auch drauf. Auf gutes Wetter, auf eine kostenfreie Veranstaltung für alle Besucher. Kommt gern vorbei. Ab 12, 13 Uhr werdet ihr insgesamt bemerken, dass in und um die Lutherkirche einiges stattfindet. Und wir freuen uns auf euch alle.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.